Breathwork, Atemarbeit, so eine körpereigene Funktion, die wir besitzen, die wir vielleicht über die Jahre ein bisschen verlernt haben, auch strategisch für uns selber gut einzusetzen. Gerade beim Thema Schlaf gibt es halt nicht die Wunderpille, die alles löst, weil es hat ja dann auch immer einen Grund. Warum ist der Schlaf schlecht oder warum schlafe ich nicht ein? Diese 10.000 Schritte, die erschreckenderweise schon echt viele Menschen nicht schaffen. Es ist ja auch nur so eine Zahl, die irgendwie mit in den Raum geworfen wird. Aber es gibt natürlich schon eine ganz gute Benchmark, dass man einfach sagt, hey, ich beweg mich, und wenn man dann mal sowas mit dem Handy oder mit einer Uhr oder sowas trackt, dann sieht man auch, man muss sich schon ein bisschen bewegen dafür, dass man 10.000 Schritte zusammenbekommt. Wir sitzen so viel, wir liegen so viel, und unser Körper ist einfach von der ganzen Struktur, von der Wirbelsäule für alles gemacht, dass wir uns bewegen. Der schreit ja nach Bewegung.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ein wunderschöner, nicht schöner Morgen hier in Aachen. Es regnet, aber ich habe den Konstantin Bauer hier zu Gast. Du bist uns, glaube ich, aus Nürnberg zugeschaltet. Konstantin hat die Firma Brandl Nutrition mitbegründet, eine Firma, die ich auch seit Jahren sehr gerne verwende und sehr empfehle. Wir haben uns auch in einem Affiliate-Marketing zusammengefunden, weil es mir wichtig war, wirklich eine Firma zu vertreten und zu empfehlen, von der ich selber sehr viel halte. Und wie gesagt, ich bin seit Jahren schon selber begeisterter Benutzer der Produkte. Und der Konstantin ist aber genau wie ich ein Biohacker, jemand, der seine Gesundheit optimieren möchte, der möglichst lange und gesund leben will. Und über das Thema werden wir heute sprechen und hinten raus eben auch auf das Thema Supplemente so ein bisschen eingehen. Deswegen, ja, an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Konstantin. Wie geht's dir heute Morgen? Wie fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 10?
Vielen Dank. Schönen guten Morgen. Ich fühle mich großartig. Ich hatte einen tollen Morgen heute schon, bisschen in der Natur gewesen zum Aufwachen. Da werden wir später dazu kommen. Das ist mein allererster Tipp für einen guten Biohack. Also mir geht's großartig. Ich freue mich total, heute hier zu sein auf das Gespräch und bin gespannt, was da kommt.
Ja, sehr gerne. Das Biohacking-Thema ist ja riesig. Ich habe so ein bisschen, kann ich eigentlich immer auf so vier Bereiche runterbrechen, die wir so ein bisschen abklappern wollen. Es geht gar nicht darum, jetzt so den absolut letzten Zell-Hack irgendwie rauszuholen, sondern wirklich mal eine Grundlage zu schaffen, zu sagen, das sind Verhaltensweisen, die den Leuten wirklich viel bringen und auch oft ja gar nicht mit so viel Einsatz. Es geht da wirklich darum, sich diese gesunden Routinen anzugewöhnen, die dann über die Zeit einfach ihre Wirkung entfalten. Und ich würde einfach mal mit dem absoluten Fundament, würde ich es mal nennen, anfangen, und das ist der Schlaf. Was sind so deine Routinen für einen guten Schlaf? Was sagst du, warum ist Schlaf so wichtig? Wie viel Schlaf brauchen wir ungefähr? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen benennen.
Ich glaube, was ich gern vorausschicken würde, sind zwei Punkte, weil du hast glaube ich, gerade schon so was Wichtiges angedeutet, dieses Thema, der letzte Zellhack, der quasi die letzten 0,1% rausholt. Biohacking, Longevity sind ja gerade auch so Buzzwords, die schon viel im Internet rumfliegen und wo irgendwie jeder was zu sagen hat, wo jeder eine Meinung hat. Und oft wird ja versucht, eben dieses perfekte Bild zu verkaufen. Und wie du schon gesagt hast, oft sind es aber die ganz kleinen Dinge oder diese Basic-Grundlagen, die schon einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Und das ist tatsächlich genau meine Meinung, zu sagen, bevor ich anfange, irgendwie crazy Sachen im Biohacking-Feld zu machen, fang mit den Basics an. Und Schlaf ist halt einfach nur mal, wenn der Schlaf nicht stimmt, dann ist schon vieles, vieles schwierig. Und ja, Schlaf ist Fundament, Schlaf ist King, sage ich immer ganz gerne. Deswegen, ja, ganz konkret, wie viel Schlaf? Ich glaube, das hängt immer sehr, sehr davon ab. Wer bist du? Das ist, glaube ich, auch oft ein missverstandenes Thema, dass immer so dieser Blueprint gesucht wird, so 8 Stunden ist perfekt.
Perfekt für jeden. Mhm.
Genau, aber dann gibt es natürlich geschlechtliche Unterschiede. Es gibt Unterschiede, wie viel Stress hat jemand, wo lebt jemand, wie ist die Lichtqualität, wie ist die Luftqualität. Also es spielen ja so viel äußere Faktoren in so ein Thema mit rein, dass man das gar nicht so pauschal beantworten kann. Also man kann natürlich irgendwie eine Daumenregel geben, zu sagen, 7 bis 9 Stunden. Mhm. Es gibt ganz klare Studien, die zeigen, wenn jemand weniger als 6 Stunden schläft, dass das Risiko für Erkrankungen deutlich hochgeht. Aber auch da muss man sich natürlich immer anschauen, wenn man jetzt quasi in so Schlafzyklen denkt, wie viel ist eben meine REM-Schlafphase, wie ist meine ganze Tiefschlafphase, wie ist mein leichter Schlaf, also wie ist auch mein Schlaf, den ich tatsächlich habe. Deswegen, ich glaube, da gibt es gar nicht von meiner Seite so eine perfekte Antwort, aber es gibt so ein paar einfache Tipps und Tricks, wie man seinen Schlaf, gut optimieren kann. Wenn du noch was dazu sagen willst, sonst starte ich kurz mit Tipps da rein.
Ja, ich kann ja immer da, wo ich glaube, da weiß ich auch noch was, kann ich das immer reinbringen, aber im Prinzip kann ich das nur bestätigen, was du gesagt hast. Es ist individuell, 7 bis 9 Stunden ist aber für die meisten wirklich so das, worauf es hinausläuft. Bei mir sind es meistens 7,5. Wenn man während des Tages plötzlich irgendwie total müde wird, dann ist es so ein Hinweis darauf, okay, war dann vielleicht einfach zu wenig. Wenn man morgens so gar nicht irgendwie in die Bahn kommt, könnte sein, dass es dann nicht optimal ist. Ich track das ja auch so ein bisschen. Bei mir sind es so 1,5 Stunden REM-Schlaf und 1,5 Stunden oder so eine gute Stunde Tiefschlaf brauche ich. Dann fühle ich mich einigermaßen fresh am Tag. Wenn eins der beiden da drunter ist oder sogar beides da drunter deutlich ist, dann merke ich, okay, um was ist nicht so ganz, bin ich einfach groggy, ne? Und das ist, kann man ja auch selber so ein bisschen in sich reinhören, bevor man sich immer mit so super viel Koffein, ich meine, ich trinke auch gerne Kaffee, aber mit irgendwelchen Mitteln durchpusht, sondern wirklich gucken, okay, fühlt sich der Körper denn gut? Denn eigentlich sollte der Schlaf so gut sein, dass man jetzt nicht viel braucht, um den Tag erfolgreich bestreiten zu können, ne? Aber mach gerne weiter.
Voll, auch super, super spannendes Thema. Auch wieder so ein Beisatz von dir, was ich super spannend finde. Ich bin ja ein großer Fan von Messen, dann was verändern, wieder messen. Aber oft kommt es ja auch durch so Tools dann gerade dazu, dass man quasi nur noch die Hard Facts und Metrics entscheiden lässt, wie war mein Schlaf, wie ist mein Tag. Also auch ein gefährliches Thema. Ich habe aktuell keinen Tracker mehr. Ich habe aber das Whoop in der ersten Generation schon getragen und habe das ganz lange, 3-4 Jahre mir auch angeschaut und habe da viel von gelernt und habe dann irgendwann entschieden, ich habe wieder Lust, mehr zu meiner eigenen Intuition zurückzugehen. Genau. Also Schlaftipps. Also man kann ja jetzt, wenn man so in die Biohacking-Szene reingeht, kann man ja mit Blaulichtfilterbrille am Abend und Nasenpflaster und Mund zukleben und sowas gehen. Ich würde noch wirklich weiter voransetzen und sagen, eine ordentliche Schlafroutine, also eine ähnliche Zeit in einem Spektrum von irgendwie 45 Minuten, wo ich täglich ins Bett gehe und wo ich wieder aufstehe, hilft schon sehr, 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 sehr viel, weil der Körper sich da einfach wahnsinnig gut dran gewöhnen kann, wann ich ins Bett gehe und natürlich von meinem Aufstehen und von meinem ins Bett gehen meine Hormone, wie zum Beispiel Melatonin, was dafür super wichtig ist, dass ich einschlafen und dann auch durchschlafen kann, ist, werden davon halt sehr, sehr stark gesteuert. Also das ist schon mal so das Erste, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf? Pi mal Daumen, das einfach sehr geregelt zu haben. also die Luftqualität und die Temperatur macht bei manchen Menschen nicht so einen großen Unterschied. Bei mir persönlich, deswegen erwähne ich es gerne, macht es einen wahnsinnigen Unterschied, wo ich sage, wenn ich's schaffe, dass ich einfach mein Schlafzimmer sehr, sehr kühl halten kann, dann ist meine Schlafqualität, auch was ich früher in den Daten gesehen habe, einfach deutlich, deutlich besser. Mhm. Also das ist so ein Thema. Vorm ins Bett gehen. Ich weiß, Social Media ist mega, Handy ist mega, aber wenn ich halt dieses Device hier schaffe, eine Stunde vor dem Bett gehen, wegzulegen, nicht in Fernseher zu schauen, nicht in irgendwie meinen Laptop noch zu schauen, dann ist es halt einfach, das macht einen Unterschied. Und man merkt es vielleicht beim ersten Mal noch nicht, aber über einen längeren Zeitraum, der Körper kann anders drunter fahren, man hat keine Reize mehr, man hat nicht durch Social Media irgendwelche Dopamin-Peaks. Der Körper fährt einfach nochmal anders drunter. Ich bin ein großer Fan davon. Ich gehe meistens, bevor ich ins Bett gehe, einmal noch raus spazieren in die Natur. Ich mag das ganz gerne, auch wenn es dunkel ist, einfach nochmal einen kleinen Walk machen. Dann mache ich mich ganz entspannt, Zähne putzen, Abendroutine, trinke gerne auch mal noch eine Tasse Tee und gehe dann einfach ins Bett. Ab und zu lese ich noch, ist auch immer eine ganz gute, wenn man sagt, hey, man will am Abend noch ein bisschen Ablenkung, ich brauche noch was, Buch lesen, auch da bin ich großer Fan von Buch lesen und nicht ein E-Book lesen, wieder am Bildschirm, sondern wirklich dieses Papier, da ist immer mein Problem, ich werde einfach super schnell müde.
Ja.
Nur 5 Seiten. Aber genau, also das sind jetzt so mal, würde ich sagen, die ganz basic Tipps. Und vielleicht ein kleiner Zusatz, was ich sehr, sehr gerne mache, wenn, und ich glaube, das kennen wir alle, dass man einfach auch mal stressige Tage hat, dass man Sachen hat, die man mit ins Bett nimmt. Dieses, hey, ich habe irgendwie emotional was mit Freund, Freundin. Ich habe irgendwie Arbeitsstress gehabt. Ich habe irgendwie morgen ein Event, wo ich nervös bin. Dann ist es ja völlig normal und es ist halt auch das Leben, was einfach mit reinkommt, dass man sowas ins Bett nimmt. Und ich habe für mich beispielsweise so Atemregulierungstechniken, die ich einfach immer dann ganz gerne nutze, wo ich innerhalb so von 5 bis 10 Minuten einfach meinen Körper ein bisschen runterfahre und ein bisschen dieses Gedankenkarussell, was man oft mit dabei hat oder was ich oft mit dabei habe, einfach so ein bisschen für mich runterfahre. Mhm.
Ja. Genau, da können wir vielleicht auch noch gleich kurz drauf eingehen, wie du dann atmest. Ne? Da habe ich auch ein paar Ideen zu, aber du hast ganz viele Punkte angesprochen, die ich auch total wichtig finde. Einmal generell mit diesen Smart Devices habe ich auch super viel getrackt. Ich bin dazu übergegangen, das eigentlich mehr Schrittzähler und ab und zu mal so einen Check zu machen, was so Schlafwerte angeht, aber nicht morgens nach dem Aufwachen. Und das hat den Hintergrund, dass ich dieses Negative Priming so ein bisschen vermeiden will. Das finde ich, sage ich, eigentlich fühle ich mich gut, gucke dann aber in meine App und sehe, okay, der Schlaf war nicht so optimal, dass ich dann mir das so angewöhne, das davon abhängig zu machen, was die Uhr sagt, wie ich mich zu fühlen habe. Das möchte ich halt auch vermeiden. Von daher kann ich diese Entscheidung irgendwie, sich so einen guten Überblick zu verschaffen und dann aber zu wissen, okay, wenn sich mein Körper so und so fühlt, dann läuft das im Prinzip alles und ich kann mich darauf verlassen. Ne? Das finde ich auch eigentlich ein schönes Modell. Von daher bin ich auch wieder ein bisschen zur selteneren Nutzung übergegangen. Total wichtig. Und was du außerdem sagst, sind beim Schlaf so die absoluten Basics. Ne? Manchmal fängt man dann eben auch an mit eben der Lichtsteuerung, mit Atemübungen, die man abends noch machen kann. Aber dann sieht man das Schlafzimmer von den Leuten und es ist vielleicht unordentlich, zu warm und auch zu hell einfach. Ne? Also wirklich, wie du sagst, das schön kühl, frische Luft, wenn möglich. Und eben auch so dunkel wie möglich, damit man das Melatonin, was du auch angesprochen hast, eben gut steuern kann. Und das wird wirklich nur ausgeschüttet, wenn eben wenn es dunkel wird und eben nicht diese blauen, aus dem blauen Lichtspektrum, diese Lichter, und die kommen ja gerade aus den technischen Medien,
voll,
dass man die eben vermeidet. Ne? Also wer es jetzt nicht vermeiden kann, noch am Laptop oder am Handy zu sein, bitte so eine Nightshift rein, ne? Eben diese leicht rötlichen Brillen, die können da helfen, eben dieses blaue Licht, was einem signalisiert, ist es helllichter Tag gerade, ne? Das kann das Gehirn einfach nicht trennen. Also wenn wir dann kurz zum Schlafen gehen, dann reingucken und denken, wir könnten dann 10 Minuten danach gut einschlafen, ist das meistens so ein Trugschluss. Ne? Genau. Nee, absolut. Voll. Das sind so die absoluten Basics. Und vielleicht zu Lichtsteuerung kann man sagen, und du hast es auch schon angesprochen, dass du gerne mehrmals am Tag eben rausgehst. Das machen wir alle viel zu wenig. Unserem Körper wirklich über den Tag zu sagen, hier ist die Sonne ungefähr und so viel Uhr ist es deswegen. Und dann kommen wir in diesen natürlichen zirkadianen Rhythmus auch ganz gut rein, ne? Indem wir das immer, dieses Biofeedback von draußen, okay, es ist gerade hell, es wird gerade dunkel, der Sonnenuntergang vielleicht, wenn wir uns den auch angucken können, ist es immer für das Gehirn so ein guter Signalgeber, was es zu tun hat, zu welcher Zeit und damit eben auch in optimalen Schlaf dann reinzukommen.
Voll.
Ne? Ja, das sind so die Basics. Also wenn es mal, wenn ich auch merke, ich bin ein bisschen zu hyper vielleicht noch kurz zum Schlafen und es passiert nicht automatisch genau wie du, ich lese gerne oder höre mir noch so einen Podcast an, dann lege ich das Handy dann ein Stück weg von mir, dann ist eine Atemübung, finde ich, dann genau richtig. Da gibt es ja verschiedene Modelle, Box Breathing und generell bei mir immer den Atem, halt den Ausatem verlängern. Das ist so ein einfacher Trick, ne? Mhm. Wie machst du das? Hast du da einen Tipp?
Ganz basic, genau wie du gesagt hast. Einatmung auf 4 oder 5, Ausatmung bis zu 10 und dann wirklich zirkeln, zirkeln, zirkeln und irgendwann kann mal 3 Minuten sein, kann mal 10 Minuten sein, je nachdem einfach wie, genau. Versuche ich auch, weil es für mich schon manchmal tagesabhängig ist auch, ich mache es nicht jeden Abend, ab öfter. Und manchmal brauche ich es ein bisschen, also merke ich, dass meine Kapazität nicht da ist, dass ich so lange ausatme, also so ganz einen langen, ruhigen, und das baut sich dann auch so langsam auf. Deswegen, ich versuche da sehr, sehr intuitiv dann auf meinen Körper zu hören.
Mhm. Genau. Und absolut, also auch ein Tool, was super unterschätzt ist, immer noch, muss man sagen. Es funktioniert jedes Mal, ne? Also wie du sagst, manchmal nach 2 Minuten merkst du wirklich, wie so eine Welle der Entspannung kommt, ne? Wenn der Parasympathikus endlich mal wieder übernehmen darf, ne? Also der Teil des Nervensystems, der eben für Verdauung und Erholung zuständig ist. Manchmal dauert es 5 Minuten, aber es funktioniert zuverlässig wirklich jedes Mal, dass man irgendwann wirklich ruhig und ausgeglichen wird. Ne? Von daher unbedingt empfehlen, wenn ihr ein bisschen Probleme mit dem Einschlafen
absolut.
Habt.
Absolut, also da kann man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Breathwork, Atemarbeit, in jedem Bereich, ob es diese kleinen Tools sind, ob es Aktivierungstools sind, ob es wirklich ins tiefe Unterbewusstsein mit Sachen wie Holotropen atmen sind. Super, super, super spannendes Thema. Habe ich mich sehr, sehr viel auseinandergesetzt, damit sehr viel gemacht, probiert, auf einigen Workshops gewesen in den letzten Jahren. Und das ist so ein körpereigene Funktion, die wir besitzen, die wir vielleicht über die Jahre ein bisschen verlernt haben, auch strategisch für uns selber gut einzusetzen, ist auch ein Thema, bin ich ganz, ganz großer Fan davon.
Ja, lass uns gerne mal eine Anschlussfolge über die Atmung machen. Ich wollte zwar das Thema Supplemente, weil du da ja auch dich sehr gut auskennst, erst ein bisschen hinten rausstellen, aber bei ein paar, die jetzt sagen, okay, alles probiert, aber ich bin irgendwie so aus diesem Rhythmus raus, ich brauche da vielleicht ein bisschen Unterstützung. Also diese, Schlafmittel, sag ich mal, die man jetzt auf Rezept bekommt, sind eine sehr türkische Geschichte in meinen Augen. Gibt es da Supplemente, die auch den Schlaf nachweislich verbessern können? Ist dir da was zu Ohren gekommen?
Klar, es gibt natürlich ein paar Naturstoffe, die da unterstützen können. Also sowas wie Baldrian zum Beispiel. Das ist so, sind ja so Jahrhundert- oder Jahrtausendalte Geschichten, die schon meine Urgroßeltern benutzt haben, um den Tee damit zu machen, dass am Abend runterkommt, Hopfen, solche Geschichten, die man benutzen kann. Eine Stufe, die dann höher geht, ist nochmal Melatonin quasi zuzuführen. Das kann man in den verschiedensten Dosierungen machen. Das hilft halt, wie wir vorhin gesagt haben, diesen natürlichen Rhythmus ein bisschen zu überbrücken und dieses bessere Ein- und dann teilweise auch besseres Durchschlafen zu fördern. Also das kann man auf alle Fälle machen. Also obwohl ich ein Gründer von einer Supplement-Firma bin, auch da wieder hier unpopuläre Meinung. Bevor man aber, finde ich, immer zu sowas greift, gibt es so viele Themen, die man davor anpacken kann. Gerade beim Thema Schlaf gibt es halt nicht die Wunderpille, die alles löst, weil es hat ja dann auch immer einen Grund. Also es ist ja Es hat ja immer den Grund, warum ist der Schlaf schlecht oder warum schlafe ich nicht ein? Und nichtsdestotrotz kann man natürlich dann mit solchen Supplementen unterstützen oder vielleicht auch mal punktuell in Phasen, wo wo es stressig ist, die wir alle auch mal haben durch äußere Einflussfaktoren, die man nicht so beeinflussen kann dann. Ja, also stressiger Alltag im Job und man hat mal irgendwie eine 3-4-Wochen-Phase, wo einfach irgendwie alles brennt und wo man halt irgendwie mehr leisten muss. Und wenn man sich dann selber kennt und man sich vielleicht emotional nicht so gut davon lösen kann und das auf die Schlafqualität geht, dann würde ich immer einen Komplex aus einmal Naturstoffen in der Kombination mit Melatonin versuchen. Wir hatten dazu auch ein Produkt entwickelt, Schlafgut, wo eben einmal verschiedene Naturstoffe und dann eben eine Kombination mit Melatonin und die andere Kombination ohne Melatonin.
Mit Melatonin wäre dann aber wirklich so, wenn man es mal punktuell ein bisschen forcieren möchte, ne, aber kein Dauermodell, da wir die eigene Hormonausschüttung eigentlich nie unterdrücken wollen, ne, sondern die dann wieder fördern wollen eben, genau. Genau, das andere, was mir noch eingefallen ist, Schlafzimmer wirklich auch zu einem Ort des Schlafens zu benutzen und nicht irgendwie, keine Ahnung, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen oder so oder irgendwas anderes da zu machen, sondern wirklich, dass der Körper mit dem Bett, mit dem Schlafzimmer auch den Schlaf assoziiert, ne, dass das für den einfach ganz klar ist, wenn wir da sind, geht's eigentlich primär darum, ne, sekundär vielleicht noch andere Sachen, aber primär erstmal dann darum. Das finde ich auch noch ganz wichtig, wenn wir so vom Mind sprechen, ne, wenn man so irgendwie Gedankenketten dann hat, die einen dann nicht loslassen, irgendwie man ist die ganzen in der Präsentation vom nächsten Tag, die man vielleicht auf der Arbeit halten muss. Ich finde es manchmal wichtig für mich, weil ich irgendwie gefühlt sehr viele To-Dos immer habe, dass ich mir manchmal abends eine To-Do-Liste noch schreibe, die ich dann eben nicht im Kopf mit mir rumtragen muss, sondern ich weiß, okay, die liegt da auf dem Küchentisch und kann ich mir morgen angucken, aber jetzt ist dann auch okay. Hast du irgendwas, um das Mind irgendwie, wenn das so ein bisschen wild noch ist, irgendwie zu besänftigen oder ist das auch mit der Atemübung?
Voll, also auch mega, mega gut. Auch Top-Tipp, wenn man sich einfach die Sachen am Vortag, die einen beschäftigen, die man noch erledigen muss, wo man noch dran denken muss, irgendwie vor der Präsentation muss ich noch schauen, ob der, keine Ahnung, banales Beispiel, Presenter noch funktioniert, ja, wenn es jetzt eine Live-Präsentation ist. Sowas, was einem dann irgendwie so um 10:45, wo man gerade am Eindösen ist, wo man so aufschreckt und denkt, oh, habe ich da dran gedacht, so solche Sachen nochmal durchzugehen, aufzuschreiben, weil dann können sie nicht weg sein, aber man hat so ein bisschen beruhigteres Gefühl. Sonst nutze ich auch gern die Atemarbeit, dann auch immer so ein bisschen für mich Visualisierungen, also und immer die Frage, das ist was ich persönlich sehr gern mache, immer so das Mindset zu sagen, also wenn es quasi in 5 Jahren niemand mehr drüber spricht, kann es nicht so wichtig sein. Mhm. Also als ersten Teil und als zweiten Teil ist so, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn es schief geht? Das ist so ein grundsätzliches Mindset, mit dem ich einfach durchs Leben gehe. Und da versuche ich mich dann immer wieder so ein bisschen drauf runter zu regulieren. Klappt meistens sehr gut, dann in Kombination mit Aufschreiben, mit Atemarbeit, aber auch nicht immer. Manchmal hat man auch einfach Sachen, die sehr nicht rational gesehen einen beschäftigen, aber halt einfach emotional einen beschäftigen.
Ja, aber das sind, glaube ich, schon mal ja, sehr gute Tipps, mit denen die meisten Leute hoffentlich dann wieder in eine gesunde Schlafroutine reinkommen. Da haben wir schon auf jeden Fall ein paar coole Sachen geliefert. Der nächste Punkt, der natürlich auch fundamental wichtig ist, wenn wir darüber reden, Gesundheit zu optimieren, ganz viele Dinge, natürlich chronische Krankheiten zu vermeiden und möglichst auch im Alter noch mobil und fit zu sein, ist die Bewegung. Ich habe es dann bewusst nicht Sport genannt, sondern Bewegung, ne, weil da kann ja unheimlich viel Nützliches eben bei sein. Vielleicht können wir das so ein bisschen, wie siehst du das so das Minimum, was Leute so über die Woche machen sollten, um von diesen Vorteilen, die Bewegung bietet, am meisten zu profitieren? Und was sind eher so ambitioniertere Modelle vielleicht für die, die eben schon dabei sind, sagen, okay, ich will noch so das letzte i-Tüpfelchen draufsetzen. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen aufrollen, das Thema.
Ja, ich glaube, das absolute Minimum, die absolute Base, wenn es jetzt einfach mal nur um diese Bewegung geht, ist ja oft diese 10.000 Schritte, die erschreckenderweise schon echt viele Menschen nicht schaffen. Das ist ja auch nur so eine Zahl, die irgendwie mit in den Raum geworfen wird. Aber es gibt natürlich schon eine ganz gute Benchmark, dass man einfach sagt, hey, ich beweg mich. Und wenn man dann mal sowas mit dem Handy oder mit einer Uhr oder sowas trackt, dann sieht man auch, man muss sich schon ein bisschen bewegen dafür, dass man 10.000 Schritte zusammenbekommt. Mhm. Und klar, wir bewegen uns auch im Alltag und gehen vom einen Büro ins andere Büro oder mal hier zum Einkaufen. Aber wenn man das nur macht und nicht bewusst sich auch eben Zeit dafür nimmt, dann landet man halt bei deutlich weniger. Und wir sitzen so viel, wir liegen so viel, und unser Körper ist einfach von der ganzen Struktur, von der Wirbelsäule für alles gemacht, dass wir uns bewegen. Der schreit ja nach Bewegung. Mhm. Deswegen, wenn man da irgendwie eine Zahl nennen würde, 10.000, besser eher in Richtung 15.000, würde ich sagen, von der Bewegung her. Sport, also quasi ein bisschen ambitioniertere Bewegung. Ich glaube, es ist sehr unumstritten, bin ich auch ein großer Verfechter, dass ein Kraftsport einfach wahnsinnig gesund ist. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Biohacks überhaupt, Kraftsport zu machen. Und da muss es jetzt nicht unbedingt die Hantel sein. Das kann auch mit eigenem Körpergewicht sein. Da gibt es so viele Mittel und Übungen und Tools, wie man das machen kann. Aber Kraftsport ist einfach für Knochen, für den ganzen Körper und auch fürs gesunde Altern so, so wichtig. Und da muss ich nicht da geht's nicht darum, dass ich möglichst 100 Kilo auf der Hantelbank drücken kann, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, dass ich mich einfach fit halte, meine Muskulatur fit halte, die durchbewege, und da so eine Hausnummer von zweimal in der Woche, das zu haben, ist super. Und wenn ich dann noch schaffe, ein drittes Mal dazu mein Herz-Kreislauf-System hochzubekommen durch ein bisschen Ausdauersport, und es kann ja Radfahren, Laufen gehen, Berg gehen, whatever sein, Rudergerät, da hat ja jeder so einzige, oder hier vor den Spiegel stellen, deinen Lieblingssong anmachen und eine halbe Stunde wild durchtanzen, da geht der Puls auch richtig hoch. Gibt viele Möglichkeiten. Genau, das würde ich so sagen, das ist so.
Absolut. Also dieses, was du gesagt hast, es muss nicht, auch wenn es, also mich jetzt persönlich, ich bin Fitnessstudio-Fan, seitdem ich Jugendlicher bin, ne? Es ist so meine Me-Time und ich mache da dann meine Kraftübungen und so. Ich genieße es sehr, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das ist einfach nicht meine Welt und ich will mir das auch nicht zu eigen machen. Ne? Man kann ja immer sagen, okay, ist nicht meins, aber vielleicht mache ich es mir zu eigen, ich gucke es mir an. Aber es geht einfach um Bewegung gegen Widerstand. Ne? Und da kannst du zu Hause irgendwie mit Plank anfangen, dann kannst du ein paar Push-Ups machen, du kannst dich an Stangen hängen am Spielplatz, irgendwie ein paar Klimmzüge machen. So überall diese Bewegungssnacks auch einbauen. Ne? Irgendwie, du kannst Kniebeugen machen, wenn du keine kannst, fangst du mit dem Stuhl an aufzustehen. Und irgendwann auf Einbeinige, ne, wenn du super fit bist, dann umzustellen und so. Also du brauchst nicht unbedingt viele Hanteln oder so. Wir haben auch so Kettlebells hier zu Hause rumstehen. Ne, da mache ich immer mal wieder zwischendurch eben so eine kleine 5-Minuten-Einheit. Und also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, auch dieses Bewegung gegen Widerstand der Muskulatur wirklich zu sagen, nee, ich will dich haben, ich brauche dich, du bist wichtig, ist wahrscheinlich der größte Biohack. Und da sind ja auch alle internationalen Experten, Peter Attia oder so, die sind ja alle sich einig, forschungsbasiert, Bewegung heißt vor allen Dingen auch eben das gegen Muskulatur, die Muskulatur zu trainieren und die möglichst lange beizubehalten, eben diese, ja, Frailty heißt das ja, diese Klapprigkeit, ne, dieses zerbrechlich werden mit dem Alter, das so möglichst so lange rauszuzögern, wie es eben geht.
Ja.
Ja, ne, absolut, das sehe ich auch, also zweimal die Woche, ich glaube, die Forschung sagt, 5 Sätze pro Muskelgruppe brauchst du, um das Niveau zu halten. Und alles, was du über 5 machst, kommt dann eigentlich neuer Muskulatur eher zugute. Ne? Und dann waren es ja so zwischen 7 bis 12 über die Woche verteilt auch. Ne? Also musst nicht, kannst zwei Einheiten machen, 40 Minuten oder so. Und da hast du in der Regel schon genug Stimulation eben gesetzt. Cool. Auch vielleicht ein paar Mythen aufzuräumen. Du musst nicht bei jedem Training auch dann bis zum Muskelversagen gehen. Es reicht, wenn du dich in den Anstrengungsbereich kommst und vielleicht so 2, 3 Wiederholungen, bevor die Muskulatur aufgeben würde, wenn du das dann wieder weglegst. Hat den Vorteil, dass du auch deine Regenerationskapazität nicht überbeanspruchst und über den Tag auch noch gut für den Rest der Herausforderungen dann funktionierst.
Cool. Und ich meine, und dann geht's natürlich weiter. Und du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, man muss sich nicht jedes Mal hier komplett über seine Grenzen gehen. Wenn, und das hast du, glaube ich, zu Beginn vorhin gerade noch gesagt, wenn es dann mehr in die leistungsorientierte Richtung geht, also wenn man Sport nicht nur dafür sieht, dass man gesund altert, dass man fit ist, dass man sich durchbewegt, dass man sich einfach auch, dass sein Körper gut ist, sich gut anfühlt, dann gibt es ja auch immer verschiedene sportliche Ziele, die man haben kann. Also ob das jetzt Vereinssport ist und ich will quasi besser im Fußball, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu werden, und trainiere da gezielt drauf, oder ich bin Rennradfahrer und will da besser werden, oder Läufer, was ja Laufen hat ja gerade wieder durch Run Clubs zu diesem absoluten Hype und Trend, was ja super ist. Mhm. Oder eben auch im Kraftsport, ja, also im Kraftsport quasi einmal, wenn es quasi ins Bodybuilding geht oder wenn es in die funktionale Richtung geht oder CrossFit oder was gerade ja auch so ein Thema ist, High Rocks, dann verändert sich ja auch das Training wieder deutlich. Dann trainiere ich ja gezielt auf ein Ziel hin, wo dann in der Regel das Pensum höher wird, wo in der Regel die Sachen, wo ich quasi darauf einfach sehr, sehr speziell trainiere und wo das Volumen deutlich höher wird. Ja, und da kommen dann, denke ich mal, auch wieder so Sachen wie ein gesunder Lebensstil, Regeneration, klar, Ernährung, glaube ich, werden wir sicher als nächsten Punkt, das ist dann Step 3, draufkommen. Und natürlich dann auch Supplemente, die einfach unterstützen und helfen können.
Absolut. Ich würde es gerne ein bisschen zusammenfassen. Du hast das sehr schön auch gestartet mit diesen berühmten 10.000 Schritten. Die finde ich auch immer ziemlich wichtig. Und es gibt wirklich Studien, die haben dann auf die, ich glaube, 6, 7 häufigsten chronischen Krankheiten, die wir so in der Gesellschaft antreffen, daraufhin wirklich geschaut, wie viel bewegen sich denn die Leute. Und es gibt wirklich einen krassen Zusammenhang zwischen mehr als 8.000 Schritten und dem weniger Auftreten eben von chronischen Krankheiten. Typ 2 Diabetes, ne, auch die kognitiven Geschichten, Alzheimer, Demenz und so weiter. Wir sollten wirklich versuchen, diese 8 bis 10, 12.000 Schritte über den Tag irgendwie zusammenzubringen. Und das können so ganz kleine Sachen sein, wie dass du bei der Arbeit eben nicht den Lift nimmst, sondern die Treppen, dass du ein Auto bewusst wirklich vielleicht einen Schritt weiter weg parkst, dir die Zeit einplanst und dann eben die letzten Schritte zu Fuß gehst, dass du zwischendurch nach der Mittagspause kurz irgendwie mal um den Block oder wie du morgens und abends vielleicht, ne, eben einmal so noch ein bisschen aktivieren, ein bisschen Schritte reinbringen. Das kann einfach am Ende über die Zeit kumuliert einfach einen Riesenunterschied in der Gesundheit machen. Ne? Da bin ich ein Riesenfreund von. Und deswegen habe ich auch hauptsächlich diesen Tracker, ne, für das Schrittziel eben. Und genau, also das Bewegung gegen Widerstand hat man, glaube ich, auf die Wichtigkeit, auf die vielen Vorteile hat man ganz gut hingewiesen. Und natürlich das Herz-Kreislauf-System, hast du auch gesagt, Minimum einmal die Woche, ne, genau. Also wenn das geht, mit ab einer halben Stunde, ne, so Zone 2 Cardio, das wäre ein Jogging oder ein schnelles Gehen, wo du noch mich mit dem Partner unterhalten kannst, aber es keinen Spaß macht, sich zu unterhalten. So, das ist so der Pulsbereich, ne, wo da viel Gutes passiert. Dann gibt's natürlich für alle, die nicht so viel Zeit haben, aber Maximum rausholen wollen, immer dieses HIIT-Training. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich sag mal, wenn gesundheitlich das möglich ist und du wirklich gut aufgewärmt bist und Vorsorge trägst, dich nicht zu verletzen, weil das Risiko ist ein bisschen höher, aber du holst absolut, natürlich sehr viel an positiven Effekten raus. Nutzt du auch HIIT-Training oder wie ist das?
Absolut. Also ich mach ich mache sehr viel Sport und sehr viel verschiedenen Sport. Ich bin einfach ein großer Fan, auch immer meinem Körper und vor allem meinem Kopf neuen Sportarten auszusetzen. Tausche immer gerne durch. So, was die Konstante ist, ist immer so der Kraftsport, wobei sich der auch bei mir von, sage ich mal, sehr klassischen Kraftsport mit 3 Sätzen, 8 Wiederholungen und dann progressive Überlastung und sowas und so ein periodisiertes Trainingssystem ein bisschen dazu verändert hat, zu sagen, ich trainiere sehr funktional, also ich mache eigentlich aktuell 2 bis 3 Krafteinheiten die Woche und davon ist immer eine nur mit Kettlebells, bin ich auch riesen Fan davon, mag ich sehr gerne damit zu trainieren und dann schon ein bisschen funktionaler, also immer mit Supersets, Abschluss vom Training gibt's immer ein kleines quasi HIIT-Workout, wo ich irgendwie aufs Devil-Bike oder auf dem Rower gehe und da nochmal irgendwie 15 Minuten am Ende quasi eine Minute Devil-Bike, dann irgendwie nochmal Kettlebell-Swings oder irgendwelche Übungen, also in der Kombination mache. Das heißt, HIIT ist immer ein Bestandteil und was ich sehr gern mache, ich schaue auch, dass ich einmal Zone 2 die Woche trainiere und dann einmal die Woche eine Sprinteinheit, also eine Intervalleinheit, jetzt gerade wenn es ums Laufen geht. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr noch die 5 Kilometer in unter 20 Minuten zu laufen. Das ist so ein Ziel, was ich mal machen wollte. Und genau, da bin ich jetzt einfach mit 2 Workouts in der Woche gerade dran. Und da ist dann einmal Intervall-Sessions, die ich auch immer abwechsel mit langen Intervallen, mit kurzen Intervallen, mit richtigen Sprint-Sessions, 200 Meter. Dann wird es erstens nicht langweilig. Der Körper hat unterschiedliche Belastungen und wie angesprochen, fürs Herz-Kreislauf-System ist es einfach gut, wenn der Körper konstante Belastung auf, also Zone 2, konstante Belastung aufs Herz-Kreislauf-System hat, aber eben auch mal an sein Limit gehen darf und dann wieder runterkommt und diese Kapazität des schnellen Abbauens auch erfährt.
Mhm. Ja, und das ist, also sowohl bei Zone 2 als auch bei dem HIIT-Training merkt man, wie schnell sich der Körper daran anpasst, ne, und eben besser wird.
Wahnsinn.
Und ja, auch wenn es am Anfang super...
Aber er baut es auch schnell wieder ab.
Er baut es auch schnell wieder ab, das stimmt. Also wirklich dieses konstant im Körper was bieten. Ja. Und da spielt ja die Psyche auch eine große Rolle. Also du hast das jetzt ziemlich optimalen Ablauf so skizziert. Zweimal die Woche Krafttraining, 1-2 HIIT und vielleicht 1-2 Zone 2. Das ist ja schon fast für jeden Tag was. Da gibt es dieses Foundational Fitness Protokoll von Andrew Huberman. Das habe ich auch mal irgendwie 2 Monate getestet. Da ist wirklich dann jeder Tag so genau mit Training durchstrukturiert. Ich bin normalerweise ein bisschen mehr intuitiv unterwegs, aber... Ja. Das war auch eine interessante Erfahrung, aber das passt für die meisten Leute vom Zeitaufwand einfach nicht so rein. Deswegen hatten wir eben so ein bisschen mehr Basic das Ganze benannt. Und ich finde, was du gesagt hast mit so intuitiv immer mal was Neues und eine neue Art der Bewegung so zu finden und dann versuchen darin dann irgendwie gut zu werden. Das ist ja müssen ja nicht immer die Klassiker sein. Bei mir ist das zum Beispiel gerade der Tischtennis, da mein ältester Sohn spielt super viel und deswegen will ich da lange mithalten. Deswegen bin ich jetzt ein, zweimal die Woche auch beim Tischtennistraining, habe ich in der Jugend mal gemacht. Dann eben habe ich dann plötzlich wieder so eine Kletterphase, ne, wo ich gerne Boulder oder eben mit Calisthenics ein bisschen rumexperimentiere. Was kann ich dann wirklich am Spielplatz nur mit ganz rudimentären Geräten machen. Also ich finde, das macht mich alles neugierig und da habe ich überall Bock, dann so reinzugehen. Und von daher ist da auch jeder und jede aufgerufen, so ein bisschen, worauf hätte ich denn mal Lust auszuprobieren? Ne? Let's go, lass es mal einfach machen. So, und nicht immer so das optimale Trainingsprogramm und dann nach 2-3 Wochen feststellen, da macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Ne?
Ja. Ja, und diese kleinen Challenges. So vor 2-3 Jahren hatte ich Lust, einen Handstand zu lernen. Dann war ich ehrgeizig, halt einen coolen Handstand. Aber eigentlich wollte ich Handstand-Push-Ups können. Also ich wollte quasi aus dem Stehen Handstand-Push-Up. Und da habe ich halt ein halbes Jahr Handstand trainiert und das trainiert, so dass ich es konnte. Oder Muscle-Up lernen, dass ich halt mal 5 Muscle-Ups am Stück kann. Solche Sachen, die ja dann einfach auch, die so diesen inneren Ehrgeiz wecken. Und eine Sache würde ich aber noch gerne ergänzen, was bei dem Thema Bewegung fehlt, was ich sehr lange unterschätzt habe und wo ich immer noch sehe, dass es sehr, sehr viele Menschen unterschätzen, was einfach ein Pflichtprogramm ist und was dazu gehört, ist die Mobility. Dadurch, wenn man viel Krafttraining macht, wenn man viel laufen geht, verkürzt der Körper einfach und man sollte sich schon darum kümmern, dass der Körper auch beweglich bleibt. Mobility, Stretching ist einfach auch ein super, super Thema, was wichtig ist und was auch wieder so eine lange Gesundheit unterstützt und einfach auch so, dass man diesen Sport oder verschiedene Sportarten lange machen kann. Weil viele Verletzungen, die in der Schulter, die in der Hüfte, die in den Knien und sowas entstehen, kommen auch oft davon, dass man halt einfach zu unflexibel ist und dann über eine Belastung drüber geht und da dann einfach mal was passiert.
Ja. Da sagst du auf jeden Fall was super Wichtiges und auch ein Aspekt, den ich mache morgens immer so meine 3-4 Sonnengrüße, ne, um so ein bisschen Stretching in den Tag zu kommen, wo es leider gar nicht so viel Forschung zu gibt, weil eben so über Langzeit, ne, die Leute dann zum Stretching-Programm und dann das über Jahre zu messen, was denen das an Vorteil bringt, da gibt es gar nicht so schrecklich viel, aber es ist aus eigener Erfahrung und auch das, was ich bei Leuten so sehe, versucht körperlich und geistig flexibel einfach zu bleiben. Das bringt für das Alter, glaube ich, ja sehr viel Vorteile mit sich und eben dieses Muskulatur bewegen, kontrahieren ist gut, aber danach eben auch irgendwann zum Zeitpunkt wieder öffnen, ne, und diese langen Dehnungen mal einfach ein bisschen so 20 Sekunden halten, um da wieder die Öffnung und die Lockerheit auch reinzubringen. Absolut, total wichtig. Genau, das Thema Bewegung. Wenn du da keinen Impuls mehr hast, dann würde ich zum nächsten Punkt Ernährung kommen, der auch nicht zu unterschätzen ist.
Gerne.
Ernährung, ja, ist ein Riesenthema, wahrscheinlich so auf Social Media so mit das Crazyste und wo es die größten Fronten auch gibt und du bist entweder vegan oder Carnivore oder du machst Paleo oder du machst das, es ist immer das einzig Wahre ist dann diese Art der Ernährung, ne? Also ich persönlich halte das für ziemlichen Quatsch, aber lass mich gerne deine Philosophie wissen, wie ernährst du dich, was ist bei der Ernährung aus deiner Sicht wichtig?
Ja, ich glaube, genau das, was du angesprochen hast, da führen einfach viele Wege nach Rom und es gibt nicht die eine Ernährung, die die beste ist. Es gibt sicherlich ein paar Grundlagen, die gut sind und die für alle anwendbar sind, aber auch da jeder Mensch und ist einfach individuell. Vielleicht so zum Beginn, ich finde mal ganz schön, so Ernährung, Nahrung teile ich immer so in drei Komponenten ein. Weil oft wird in dieser Diskussion über Ernährung und Nahrung ja immer so, das quasi die Mikronährstoffe und die Kalorien und das alles und optimal für meinen Körper. Für mich hat es aber einmal diese physische Komponente, also Nahrung als Baustoff für den Körper, ja, also Vitamine, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, all diese Themen. Dann hat es aber auch eine psychologische Komponente, weil Ernährung Emotionen unterstützt und einfach zu einem gewissen Grad auch Spaß machen kann. Mhm. Und wenn aus meiner Erfahrung Ernährung zu dogmatisch wird, einfach es schwierig wird. Und dann so als dritte Komponente für mich ist jetzt vielleicht schon ein bisschen in die spirituelle Richtung, aber auch so eine seelische Komponente. Mhm. Die hat es einfach definitiv auch. Nahrung kann was Totales, die innere Balance unterstützen, Dankbarkeit, Wärmen, solche Sachen. Das sind jetzt mal so für mich die drei Grundlagen der Ernährung, die, wenn es, glaube ich, um die Diskussion von Ernährung geht, wird eigentlich meistens immer im Fokus nur so diese erste, so diese physische Nahrung als Baustoff quasi genommen. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle und ich habe selbst auch schon sehr viel ausprobiert. Ich war als Jugendlicher selbst schon mal vegetarisch. Mhm. Aus Überzeugung, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern eher als Tierschutzüberzeugung. Hat sich dann wieder zurückentwickelt und war dann so vor 3 Jahren, 4 Jahren, also bis vor 4 Jahren auch nochmal für eine Zeit lang vegetarisch, auch eben vor allem aus dem Grund der Tiere sozusagen. Hab dann zwischenzeitlich auch mal ein halbes Jahr vegan ausprobiert und ich habe viele Ernährungssachen schon ausprobiert, weniger weil ich mich von dem Trend habe catchen lassen, sondern weil ich gern Sachen ausprobiere, ob sie in meinem Körper funktionieren. Aktuell, weil du gefragt hast, versuche ich mich einfach sehr naturbelassen zu ernähren, das heißt möglichst unverarbeitet, viel Gemüse, viel hochqualitative Lebensmittel, also auch da, ich versuche auf Bio-Qualität oder sehr regionale Qualität zu achten. Dann esse ich tierische Produkte wie Eier, gerne auch rotes Fleisch. Schau, dass ich viel prä- und probiotische Lebensmittel reinbekomme, also von Kefir über Kombucha bis hin zu Kimchi und so.
Sauerkraut, genau.
Ganz genau, all diese Geschichten und aber eben auch Rohkost mit dazu nehmen und dann eben auch präbiotisch, also Saaten, Leinsamen, Akazienfasern, hier Flohsamenschalen, solche Sachen, um einfach auch, was für mich so das die wichtigste Grundlage auch im ganzen Thema Gesundheit sind, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, so den Darm zu unterstützen. Mhm. Das ist, wie ich mich versuche zu ernähren. Und gleichzeitig esse ich super gerne aber auch mal eine Pizza. Oder wenn ich lang Rennrad fahren war, irgendwie eine Kugel Eis oder sowas. Mhm. Weil das gehört halt auch dazu. Ernährung muss auch Spaß machen. Mhm. Und wenn man, glaube ich, weg davon kommt, dass Ernährung Verzicht sein muss, wenn man den Körper ein bisschen auch darauf eingestellt hat, dass Süßes nicht immer nur eine Belohnung sein muss oder dass, wenn man sich gesund ernährt, gleich quasi Verzicht bedeutet, dann macht Ernährung so viel Spaß und ich esse unfassbar gerne und ich koche leidenschaftlich gerne, ich gehe super gerne einkaufen. Ich liebe das hier in lokale, kleine, wir haben hier so eine Gärtnerei, wo ich gerne immer, die hat immer nur freitags auf, freitags hinfahre, die bauen alles lokal an, da geht mein Herz auf. Dann diese Lebensmittel zu verarbeiten und zu essen und da habe ich richtig Spaß dran, das ist super. Mhm.
Ja, absolut. Da gibt es keinen Punkt, dem ich nicht zu 100% zustimmen kann. Ne? Und das ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich glaube, die große Trennlinie, die ja immer wieder künstlich zwischen bestimmten Ernährungsweisen dann aufgebaut wird, die würde ich gerne nicht da sehen. Ich würde die Trennlinie zwischen krass industriell verarbeitet und wirklich frische, wertige, lebende Lebensmittel eben einfach sehen. Ne? Also da ist wirklich der große Unterschied Deswegen ist Amerika gesundheitlich eins der katastrophalsten Länder, weil die Leute dazu übergegangen sind, wirklich alles aus dem Supermarkt, alles konserviert, alles convenient, alles schnell fertig, super geschmacksintensiv, weil Geschmacksverstärker drin sind und eben nicht mehr wirklich von den Farmen, von den Bauernhöfen diese gesunden Lebensmittel dann zubereiten. Und da, ob es da dann vegetarisch, vegan oder mit Fleisch ist, würde ich gar nicht so als die primäre Trendlinie sehen, sondern wirklich frisch, unverarbeitet. Und dafür ist auch wieder, ne, genau wie für die Bewegung, dafür ist der Körper ausgelegt, um genau das zu verarbeiten. Absolut. Und du hast auch schon diese ganz wichtige Darm-Hirn-Achse, ne? Also der Darm bestimmt ja zum Großteil auch darüber, wie wir uns tatsächlich fühlen. Der ist für unser Immunsystem zuständig. Der regelt das und den können wir natürlich, wie du das erzählt hast, mit den Prä- und Probiotika gut anfüttern. Und auch da müssen es eben nicht immer Tabletten sein, sondern das kann man mit Ballaststoffen machen. Das kann man mit diesen Fermenten machen, ne? Eben aus Kombucha, Kefir, andere fermentierte Produkte hatten wir, Kimchi hatten wir gesagt, Sauerkraut hier, ne? So aus dem beheimateten Raum auch. Also immer wieder den Darm auch mit diesen gesunden Sachen füttern. Wenn jetzt jemand sagt, ich ernähre mich gesund, dann schwebt mir manchmal schon so ein Idealbild vor, so ein bisschen mediterran, ne? Eben auch so Linsen, Hülsenfrüchte, vielleicht hier ein bisschen Fleisch, viele Wildkräuter, Süßkartoffeln, Hummus und so, diese Geschichten, die von allen Makronährstoffen was drin haben, aber keins, was jetzt den Blutzucker so komplett irgendwie durch die Höhe schnellen lässt, ne? Es ist auch nichts Verarbeitetes dabei und so. Und ich glaube, so was die Mittelmeerdiät angeht, die hat sich auch in vielen Studien halt schon als vorteilhaft, ne, für Herz-Kreislauf, für Krankheitsprävention rausgestellt. Die hat ja auch das gesunde Fett, ne, das dieses Olivenöl, über das immer wieder gesprochen wird. Ja, wie siehst du das so mit den Makronährstoffen? Vielleicht kannst du es ganz kurz einführen. Was sind überhaupt Makronährstoffe und was für eine Bedeutung haben die für den Körper und für die Gesundheit?
Also mit Makronährstoffen meinst du das Protein, Kohlenhydrate, genau, Fette?
Die Basics.
Die Basics. Auch da gibt es ja wieder verschiedene Ernährungstheorien, also ketogene Ernährung, wo ich quasi den Makronährstoff Kohlenhydrate versuche komplett auszublenden und den Körper in einen ketogenen Zustand zu bekommen, dass quasi der Körper Fett umwandelt in Energie und nicht Kohlenhydrate als erste Quelle nutzt. Spannendes Thema. Ich habe es auch ausprobiert. Bei gewissen Krankheitsbildern kann es sehr, sehr gut zum Beispiel funktionieren. Deswegen da wieder will ich gar nicht bewerten, ist es gut oder ist es schlecht, sondern eher, es kommt einfach auf die individuelle Situation an wie die Ernährung auch Spaß macht. Aber natürlich haben alle Makronährstoffe ihre Wichtigkeit. Deswegen gibt's sie. Also gute und gesunde Fette sind super, super wichtig, dass unser Hormonhaushalt funktionieren kann, dass unsere Zellen funktionieren können. Das ist einfach super wichtig. Da das große Problem, dass in unseren verarbeiteten Lebensmitteln, dass eben in vielen Ölen, in vielen Sachen einfach zu viel Omega-6 Säuren drin sind. Und wenn da das Verhältnis zu Omega-3 nicht passt, gehen einfach Entzündungswerte im Körper deutlich hoch. Das so als eines. Dann zum Makronährstoff Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind für, gerade wenn es um Sport geht, viele so da, wo ich die Leistung rausziehe. Also das merkt man extrem, wenn man mal eine richtig lange Ausdauereinheit macht und man zieht sich dann wieder ein paar Kohlenhydrate rein. Das ist wie wenn du quasi so einen Schnellladestecker in die Steckdose ziehst. Das ist verrückt. Und auch da gibt's halt, wie du vorhin hast, ganz kurz den Blutzucker angesprochen. Beispielsweise, da gibt's halt verschiedene Kohlenhydrate, die auf den Blutzucker verschieden reagieren. Also es gibt halt diese langkettigen Kohlenhydrate, die kurzkettigen Kohlenhydrate, die schnell reingehen, die langsam reingehen, die der Körper anders verdaut. Und halt verarbeitet und unverarbeitet. Also unverarbeitet wäre halt Kartoffeln vor allem. Reis ist schon wieder so ein Mittelding, ist ja auch ein bisschen verarbeitet, aber kann man weitestgehend eigentlich auch noch zu unverarbeitet zählen. Richtig verarbeitet wäre dann natürlich zum Beispiel Nudeln, die viel auch gegessen werden. Und dann der dritte, Proteine, klar, Proteine. Eiweiß, genau, müssen wir ein bisschen Raum geben. Super wichtig. Also Eiweiß, jetzt mal Eiweiß als Überbegriff runtergebrochene Einzelaminosäuren, die halt für den Körper als Baustein von ganz vielen Prozessen und natürlich auch der Muskulatur dienen. und im Körper natürlich auch Sachen regulieren, wie zum Beispiel ein Sättigungsgefühl. Also wenn du genug Protein isst, dann ist halt einfach, bist du auch schneller gesättigt. So kann man sich halt eine Kombination aus allen drei Nährstoffen relativ gut bauen. Wo kommt Protein vor? Viel natürlich tierische Produkte, also Fleisch, Fisch, Eier, aber auch Hülsenfrüchte, viele Milchprodukte, beispielsweise Nüsse, wo viel Protein vorkommt.
Für mich ist Soja natürlich noch so eine Geschichte, ne? So als Vegetarier, also nicht nur Soja, aber ich da so einen Tofu-Block schön in der Pfanne irgendwie anbraten und zum Gemüse, zu den Hülsenfrüchten dazu. Das gibt auch nochmal so eine extra Portion. Aber wir sind ja dabei, immer mehr festzustellen, dass eigentlich so der Eiweißbedarf, der häufig empfohlen wird, eben, wenn man das Ganze wirklich optimal angehen möchte, möglichst lange Muskulatur auch halten möchte, eben nicht ausreicht. Viele Leute haben Probleme. Ich sage, wir sprechen aber so von 1,5 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem, wie viel Sport man auch macht. Dass die Leute das, gerade wenn, wie ich bin, mache 16-8 Fasten und habe da meistens 2 bis 3 Mahlzeiten, da ist es schon gar nicht so leicht, diese Eiweißmenge, die es dann brauchen würde, über die normale Ernährung zu decken. Und das ist tatsächlich ein Bereich, wo ich sage, ja, einmal ein verarbeitetes Produkt darf mir mit reinkommen. Und das ist dann tatsächlich ein möglichst qualitativ hochwertiges Eiweißpulver. Ne?
Toll. Genauso bei mir. Ich bin auch großer Fan von 16-8 zum Beispiel. Da kommt es jetzt wieder so ein bisschen auf da kommt es zurück auf dieses Convenient-Gedanken. Also das, ich will mich halt auch nicht stressen, dass in jeder meiner Nahrung unbedingt das Protein mit drin sein muss. Und ich kann jetzt auch nicht mal, das kann ich jetzt gerade nicht essen, weil da ist viel zu wenig Protein drin. Wie komme ich jetzt da noch an Protein dazu? Dann fängt für mich schon wieder so dieser psychologische Effekt von Nahrung einfach an, so ein bisschen ja schwieriger zu werden. Und deswegen finde ich halt ein hochwertiges Proteinpulver, klar, Disclaimer, was wir natürlich auch bei Brandl herstellen, in der veganen und nicht veganen Variante, ist für mich einfach ein Daily Produkt, was ich benutze, wo ich einfach entweder als Shake zwischendrin oder als in mein Müsli am Morgen, ich mache mir in der Regel Overnight Oats, benutze ich es einfach. Und dann habe ich halt als erste Mahlzeit mein Protein, ein Teil meines Proteins schon gut gedeckt.
Und du hast diesen tollen Effekt eben, dass dieser Hungerschalter dann, ne, weil der Körper merkt, okay, sind 40, 45 Gramm Protein angekommen. Ja. Ich muss jetzt nicht hungern, deswegen kann ich den Sättigungsschalter quasi umlegen.
Genau.
Und das sorgt eigentlich dafür, dass man in den nächsten 2, 3 Mahlzeiten gar nicht so einen Heißhunger hat, sondern die ganz normal und gesund eben gestalten kann. Ne? So eine psychologische Hilfe auf jeden Fall. Ja.
Toll. Und das reguliert, der kann auch über den Tag echt so das Hungergefühl und das Heißhungergefühl auch auf süße Sachen und sowas echt gut regulieren.
Ja, ich finde das interessant. Also ernährungsmäßig machen wir, glaube ich, auch sehr viel ähnlich. Also bei mir ist auch der Start oft ein Müsli, ne, was ich mir dann irgendwie morgens anmische oder schon am Abend davor, sodass da eben die Haferflocken auch ordentlich so vorquellen können und ein bisschen Chiasamen, ein bisschen Leinsamen, sowas mit rein für die Ballaststoffe eben auch und dann eben auch die extra Portion Protein und für die Sättigung und oft hält dieses Müsli dann auch wirklich 3, 4 Stunden vor, ne, dass ich dann schon bis nachmittags eigentlich gut gesättigt. Du kannst natürlich so kleine so Kakaonips oder ein bisschen Matcha oder so, ne, oder einen Löffel Honig so irgendwie, du kannst ganz viel andere tolle Sachen mit reintun, die in der Gesundheit auch förderlich sind. Da ist bis bei mir Müsli irgendwie, ist auch King, ne? Genau wie Schlaf. Und weil du 16-8 Fasten angesprochen hast, was wir dadurch eben Positives machen, ist vor allen Dingen diese ganzen Snackereien, ne? Und dieses von morgens bis abends. Hier alle 2 Stunden muss ich irgendwie mich durch den Tag snacken und der Blutzucker, du hast gar keine Gelegenheit, dass dein Körper lernt, mit einem niedrigen Blutzucker umzugehen, weil du sofort hangry wirst und schwindelig, irgendwas stimmt nicht. Aber dein Körper kennt es einfach nicht, ne? Mit einem niedrigen Blutzucker eben gut zu funktionieren. Und ich dachte auch früher für mich, ehrlich gesagt, das wäre mit dem 16-8 Fasten gar nicht möglich, weil ich immer eine halbe Stunde nach dem Aufwachen brauche ich halt irgendwie eine große Portion, weil sonst irgendwie der Kreislauf nicht mehr mitspielt und dann kriegt man auch so Angst, was ist jetzt und so. Und dann haben das aber so viele gemacht und dieser Trend war vor ein paar Jahren irgendwie, hat er mich dann erfasst, habe ich gesagt, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Und im schlimmsten Fall verlierst du halt Muskeln oder die ganzen Sorgen, die ich mir dann halt gemacht habe und nichts dergleichen, nur positive Effekte. Ich bin in besserer Form als hier zuvor, ich kann ein paar Tage ohne Nahrung mittlerweile verbringen, ohne in Stress zu geraten. Ich kann nüchtern super arbeiten, ne? Also das kann ich wirklich nur empfehlen, mal sich dann so morgens immer 1, 2, 3 Stunden mehr ohne Nahrung mal zu geben und zu gucken, was das mit deiner Psyche macht, ne? Du bist komplett fokussiert, du bist im Hier und Jetzt und ich kann da wirklich toll arbeiten und mir dann mittags so als erste Belohnung kann ich mir dann eben dieses leckere Müsli oder eben auch ein warmes Mittagessen gönnen, ne? Also auch da gerne mal mit experimentieren, mal mit 2, 3 Stunden mehr ohne Nahrung. Auch vom Schlafen gehen, ne, haben wir vielleicht nicht den Tipp mitgesetzt, nicht mit vollem Magen.
Genau das Gleiche, ist mir gerade in den Kopf gekommen. Genau das Gleiche, ja.
Nicht bis zum Rand voll ins Bett gehen, da hat der Körper mit der Verdauung so viel zu tun, das ja. Stresst ihn auf jeden Fall, genau.
Hm. Cool. Ja, mega, kann ich auch nur zu allen Punkten voll zustimmen. Und selbst unser Müsli quasi ist relativ gleich bei mir auch Routine. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, mache ich da auch noch mein Müsli mit hochwertigen Haferflocken, Leinsamen, Chiasamen, Akazie, Flohsamenschalen. Habe ich mir selber so eine Ballaststoffmischung quasi gemacht. Und dann kommt da Proteinpulver, Kollagen und dann immer Kefir und Wasser gemischt rein, dann hier irgendwie 200 Gramm Beeren drauf und
exakt. Ja, fast gleich auf jeden Fall, ohne es vorher abgesprochen zu haben an dieser Stelle. Ihr seht, wenn man so ein paar Jahre Biohacking macht, dann kommt man so ein bisschen auf dieselben Themen anscheinend.
Ja.
Aber auch vor allen Dingen, weil man merkt, es tut einem gut, ne? Also deswegen bleibt man ja bei den Sachen. Und eine gute Ernährung für dich, also wenn du jetzt dazu hörst, ist auf jeden Fall eine, die du durchhalten kannst. Deswegen war dieser Punkt, den du angesprochen hast, mal eine Kugel Eis und mal eine Pizza, mal eine Pommes von mir aus auch im Urlaub, das muss einfach drin sein. Ich sag mal, wenn du 80% safe gesund machst, dann darfst du auch mal die 20% über die Stränge schlagen und mal einen Cheat Day haben, das ist auch vollkommen okay. Und alles andere lässt sich, glaube ich, auf lange Sicht nicht durchhalten.
Voll. Ernährung muss am Ende des Tages einfach auch Spaß machen, für den Körper funktionieren und ich meine, so wenn du in Italien bist im Urlaub, ich esse normalerweise nicht so viel Nudeln, auch wieder aus dem verarbeiteten Hintergrund und sowas, aber so eine Pasta, wenn du da irgendwo am Meer hockst und isst so eine frisch gemachte Pasta, das ist ja ein Traum, also da super und genauso muss es ja auch mit funktionieren.
Ja, sehe ich ganz genauso. Deswegen gesund, möglichst selbstgemacht, aber eine, die dich nicht stresst, ne? Nicht eine Crash-Diät, die auch funktioniert, und das ist ja das Tückische, ne? Also du kannst ja auch 3-mal am Tag Kartoffelsuppe essen und dann wirst du wahrscheinlich auch abnehmen, aber du verfällst irgendwann sowieso wieder in ein altes Muster und dann hast du das Ganze mehr als wieder drauf. Deswegen such dir eine Ernährung, die dir Spaß macht, die sich gut anfühlt, die dir Energie gibt und die du auch wirklich langfristig durchhalten kannst. Und dann machst du halt alle 10 Tage mal deinen Cheat Day oder so. Das ist dann okay. Aber die Basis stimmt dann für das Neue, ne? Genau. Ja, die Ernährung bringt uns ja dann maßgeblich auch dann irgendwann zu den Supplementen. Denn unsere Ernährung, wenn wir die so gestalten, wie wir es beschrieben haben, kann die viel bieten. Aber hier und da gibt es eben Mikronährstoffe, die wir vielleicht nicht genug zu uns nehmen und die auch forschungsbasiert gezeigt hat, dass sie ganz viel Positives leisten kann. Wenn du mal so deine Top 3 Supplemente mal kurz skizzieren kannst, was glaubst du, was wirklich den Menschen unterm Strich auf jeden Fall viel hilft? Und lass mich kurz den Disclaimer machen. Wir sind, glaube ich, beide keine Mediziner, ne? Und wenn wir jetzt darüber reden, dann sagen wir, was wir für uns Gutes tun. Und wenn ihr das machen wollt, seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, aber redet mit jemand, wenn ihr unsicher seid, mit einem Arzt so weiter. Und genau, das ist jetzt nur das, was wir uns Gutes tun und was forschungsbasiert gezeigt hat. Viele Leute profitieren davon, aber keine direkte Einnahmeempfehlung. Genau.
Ganz genau. ja. Spannendes Thema. Super, super spannendes Thema. Vielleicht mal zur Einordnung, warum braucht man eventuell Supplements und was können sie leisten und vielleicht auch, was können sie nicht leisten. Ich glaube, warum braucht man Supplements ist, weil sich erstens die Qualität unserer Lebensmittel verändert hat über die Jahre, unsere Böden anders sind, teilweise einfach nicht mehr so viel Nährstoffe in den Produkten drin sind und sich auch unsere Ernährungsweise verändert hat. Also wenn früher Fleisch konsumiert wurde, wurde Nose to Tail quasi verwertet und alles am Ende von so einem Tier verwertet. Und wenn du halt eine Leber isst, was so als Multivitamin gilt, dann hast du sehr, sehr viele Nährstoffe. Oder wenn du halt aus den ganzen Knochen eine Rinderbrühe auskochst und die über Wochen hinweg gegessen hast, dann hattest du genug Kollagen? Oder wenn halt alles eingelegt wurde, weil du geerntet hast und die Sachen nicht so aufheben konntest und viel fermentiert war, und dann hat der Darm besser funktioniert. Und unsere Ernährung hat sich einfach einmal durch verarbeitete Lebensmittel, durch Böden, durch die Veränderung auch unseres Alltages verändert. Und dadurch bekommen wir meiner Meinung nach nicht mehr genug Nährstoffe und genügend auch Makronährstoffe oft rein, die uns eben helfen, gesund, fit, vital auch zu werden. Und das sieht man ja auch ganz klar in Untersuchungen, dass einfach ein zum Beispiel horrend hoher Prozentsatz einen Magnesiummangel hat. Aber auch da wieder jetzt nochmal die Einordnung. Supplements sind halt einfach eine Ergänzung. Das heißt ja auch Nahrungsergänzungsmittel. Es kann keine Nahrung ersetzen. Es ist nicht sinnvoll, seinen ganzen Proteinbedarf nur mit Proteinpulver zu decken. Und es gibt auch nicht die Wunderkapsel, die ich heute einnehme und alle meine Sorgen sind gelöst. Also die Basics, die wir vorhin besprochen haben, gelten immer noch. Die müssen funktionieren, und gerade auch die Ernährung muss funktionieren. Und dann kann man natürlich schon unterstützen. Weiß ich nicht, ob du da was zu ergänzen hast.
Ja, also das Magnesium hast du angesprochen. Das wäre meine Nummer 3, glaube ich, jetzt auf der Liste gewesen. Es gibt einfach auch so lebenswandelbedingte Mängel, die bei vielen auftreten. Und da fällt mir natürlich das Vitamin D an erster Stelle ein. Ne? Ja, wir sind 2-3 Minuten am Tag, glaube ich, im Schnitt, ist schockierend gering, die Menge, in der wir Zeit draußen verbringen. Ja. Und wir bauen Vitamin D nur natürlich auf, indem wir auch nur in einer bestimmten Zeit, um die Mittagszeit, in der Sonne, uneingecremt quasi uns aufhalten. Da hätten wir die Gelegenheit, Vitamin D aufzubauen, und das macht keiner. Und bei den meisten Leuten ist die Angst vor Hautproblemen so groß, dass sie auch sehr viel Sunblocker mittlerweile nehmen. Bekommt man dann keinen Hautkrebs, aber auch der Vitamin D-Aufbau kann eigentlich dann nicht stattfinden. Deswegen ist gerade so meistens fange ich im Herbst an, wenn wir aus Portugal aus dem Herbsturlaub wiederkommen, da habe ich dann nochmal ordentlich normale Sonne getankt, und dann fange ich meistens an, die Supplementierung, was das Vitamin D angeht, hochzufahren. Und das ja in Kombination mit K2, ne, so ist es dann für die Aufnahme, für den Mineralstoffhaushalt auch nochmal optimiert. Und die Studien sagen immer noch 60%, 70%, 80% teilweise Vitamin D-Mangel, gerade in den Wintermonaten, hat ganz viel mit Immunsystem, ist eigentlich mehr ein Hormon als ein Vitamin, ne? Das ist halt so viele Stoffwechselfunktionen, hängt so mit der Genaktivität zusammen, und das zu optimieren, ganz wenig Geld, ganz viel Nutzen auf jeden Fall, ne? Wie siehst du das?
Für die Psyche auch super wichtig. Also ja, voll. Also Vitamin D würde ich auch immer auf die einsetzen. Genau, du hast es angesprochen, weil wir halt uns zu wenig in der Sonne aufhalten. Und wenn wir uns in der Sonne aufhalten, auch nicht so freizügig, dass der Körper genug Sonne und Fläche bekommen kann, dass eben genug Vitamin D selbst hergestellt werden kann. Das hat ja auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, halt einfach was mit dem Lebenswandel zu tun. Also klar, wenn ich es jetzt drauf anlege, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch, meinen Vitamin D-Haushalt zu decken. Aber Convenience ist es halt dann einfacher zu nehmen. Auch hier ist es, finde ich, immer ein bisschen individuell. Ich mache einmal im Jahr ein Blutbild, wo ich alle meine Vitamine, Mineralstoffe, Hormone und sowas testen empfehlen, lasse. Und man sieht einfach, meine Freundin beispielsweise macht das auch, wenn sie die gleiche Menge nimmt wie ich, hat sie einen komplett anderen Wert wie ich. Das heißt, es gibt schon einfach eine individuelle Empfehlung, wie viel man auch nehmen soll. Die DGE hat eine sehr geringe Dosierung, während die EFSA, die europäische Behörde, eine andere Empfehlung hat. Da muss man auch immer individuell ein bisschen schauen, weil es halt auch wieder auf den Lebensstil kommt. Du hast K2 dazu gesagt, genau, sehr wichtig. Aber was grundsätzlich wichtig ist, das muss nicht in dem Produkt mit drin sein. Dein dritter Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe, Magnesium. Wenn du einen Magnesiummangel hast, ist auch da wieder sehr, sehr schwierig, dass das D3 ordentlich verwertet werden kann im Körper. Das heißt, ist kein direkter Mitspieler, wie es K2 ist. Ist aber wichtig, dass der Vitamin-D-Spiegel im Körper gut ist. Wir beispielsweise haben auch ein Vitamin-D3K2 als Depotkomplex. Und was ich sehr stark finde, also was ich persönlich auch nutze, ist noch die Kombination mit Omega-3. Also ein Omega-3-D3K2, weil wir hatten es vorhin kurz bei der Ernährung. Omega-3 über die Ernährung zu bekommen, ist gut möglich. Aber es gibt zwei Stoffe im Omega-3. Das ist einmal das EPA und das DHA, die sehr wichtig sind. Und die sind in der Ernährung sehr wenig vorhanden. Wenn man viel fetten Fisch zum Beispiel isst, kann man es sehr, sehr gut aufnehmen. Aber das ist für mich sehr wichtig, dass mein Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis gut ist und die Entzündungswerte daher sehr, sehr gut sind. Deswegen für mich ist auf der Nummer 1, weil du gefragt hast, wirklich Omega-3, D3 und K2.
Genau, ich habe jetzt, wir haben die quasi getauscht. Ich hätte die Omega-3s hätte ich auf der 2 gehabt, aber es sind mit Vitamin D zusammen und auch Magnesium, wie du sagst, das sind auch genau meine Top 3 tatsächlich. Mhm. Und für alle, die den Nutzen von Omega-3s anzweifeln, also es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass Raucher, die Omega-3-Fettsäuren supplementieren, die gleiche Lebenserwartung haben wie Nichtraucher, die keine Omega-3s supplementieren. Also unglaublich, ne? Und was ist dann erst möglich, wenn du nicht rauchst und Omega-3 supplementierst, ne? Also da sprechen wir im Schnitt, glaube ich, von 10 Jahren Lebenserwartung, die dazukommen können. Das ist unglaublich. Und das Neueste, was ich gehört habe, auch Studie, dass 1 Gramm EPA-Supplementierung am Tag so effektiv ist wie Antidepressiva. Also wie diese SSRIs, Hammer, genau. Ja, kommt von Andrew Huberman, deswegen würde ich vermuten, dass es verlässlich ist. Ich habe mir die Primärquelle noch nicht angeschaut, aber fand ich auch wieder sehr interessant, dass auch da das Verhältnis an Nutzen für Psyche und für den Körper gegeben ist, tatsächlich auch bei den Omega-3-Fettsäuren. Ne?
Ja.
Und auch hier wieder mit den natürlichen mit dem natürlichen Vorkommen problematisch, weil wir alle essen eigentlich nicht genug Fisch, um das so aufzunehmen. Und wenn wir genug Fisch essen, haben wir meistens dann eben auch eine Schwermetallbelastung mit drin, ne, die wir vermeiden wollen wieder.
Das ist wieder das Nächste, genau. Allgemein würde ich vielleicht noch ergänzen, was ich ein super, super Supplement finde, ist das Thema Kollagen. Ich habe es gerade schon angesprochen, dass natürlich Kollagen du auch echt gut über Nahrung aufnehmen kannst. Es ist aber einfach so, dass die Kollagenproduktion im Körper ab 25, also das ist ja immer so ein richtig, beim einen ist es ab 30, beim anderen 25, das ist ja jetzt nicht mit dem Stichtag. Ich habe meinen 25. Geburtstag und auf einmal geht alles bergab. So kann man das ja nie sehen. Das ist ja auch immer, das sind Durchschnittswerte. Aber irgendwo zwischen 25 und 30 in der Regel ist es so, dass Kollagen im Körper einfach abnimmt. Und Kollagen ist halt das größte Strukturprotein im Körper. Das heißt, Haut, Gelenke, Knochen, Bindegewebe, Knorpel, Sehnen, Bänder, überall kommt es vor. Und das kann schon sehr, sehr viel Sinn machen zu supplementieren. Und auch so, was wir da an Feedback von Kunden bekommen, Feedback ich von Leuten, die mir sehr nahe stehen, bekommen, das ist schon crazy. Will ich gar nicht so viel drüber sagen, weil sonst sind wir gleich in so Gesundheitsaussagen-Themen drin. Ja. Aber was Menschen damit für ihre Haut, für ihre Gelenke, Sehnen, auch Menschen, die langjährige irgendwie Schulterentzündungen und Sachen haben, für Ergebnisse erzielen können, finde ich doch sehr, sehr beachtlich. Und genau, auch da wieder kann man natürlich machen und durch viel fettiges Fleisch oder auch ausgekochte Brühen Sachen nehmen oder halt sehr convenient über ein Supplement.
Ja, Kollagen finde ich auch eine spannende Geschichte, aber auch jetzt im Zusammenhang Haut, eben Bindegewebe, vor allen Dingen Gelenkprobleme und auch im Magenbereich, ne, da kann es einem, glaube ich, auch hilfreich sein. Würde ich auch gerne mal was tiefer eintauchen. Wir haben jetzt die Top 3 der Supplemente, die, glaube ich, für jeden gut sein sollte. Vielleicht hört doch der ein oder andere Profi-Biohacker zu, der noch einen Impuls haben will. Hast du noch so ein, zwei Supplemente, wo du sagst, wenn du alles andere, wirklich die Basics gecovert hast, das wäre noch was auf jeden Fall spannend ist?
Boah, da gibt's einige echt coole Sachen.
So in der zweiten, dritten Reihe, ne? Das finde ich auch spannend.
Ja. Und ich glaube, da ist wieder die unbefriedigende Antwort, es kommt einfach echt auf die Person an. Sehr, sehr individuell, wie das persönliche Befinden ist, wie der persönliche Status ist. Wenn dein Blutbild top ist, wenn deine Hormonwerte top sind, wenn alles gut ist, dann kannst du echt zu verrückten Sachen gehen, die man einnehmen kann, die cool sind. Aber davor gibt es eben auch noch echt viele Naturstoffe, die man eben für verschiedene Sachen benutzen kann. Wenn es ums Thema Entzündungen im Körper geht, wo man mit Sachen wie Kurkuma arbeiten kann oder Bromelain, was ein tolles Enzym aus der Ananas ist, Wenn es ums Thema Stress geht, ein hochwertiges Bio-Ashwagandha zu nutzen. Also da gibt es schon einige Sachen, die man quasi aus der Naturapotheke, wenn man es so sagen will, benutzen kann, die dann sehr, sehr gezielt auf ein spezielles Problem einzahlen können und das verbessern können. Aber kann ich mich gar nicht festlegen, weil es echt sehr, sehr individuell ist.
Ja.
Was aber eine Komponente ist, und ich glaube, da haben wir heute keine Zeit mehr dafür, aber was eine Komponente ist, die wir schon ein bisschen hatten, die aber, glaube ich, sehr unterschätzt worden wird, ist das Thema Darm, Darmgesundheit. Der Darm ist schon das Zentrum unseres Immunsystems. Der Darm ist wirklich an sehr, sehr vielen Funktionen beteiligt. Und wenn der Darm nicht stimmt, dann wird vieles schwieriger. Viele chronische Entzündungen, chronische Krankheiten, viele Beschwerden haben den Ursprung im Darm. Und da ist der Markt sehr, sehr spannend, weil auch da ja wieder die eine Pille oft verkauft wird, die deine Darmprobleme quasi optimiert und löst. Und da vielleicht als kleiner Sneak Peek, wir arbeiten gerade sehr, sehr intensiv an einem ganz umfassenden Programm, wo verschiedene Aspekte, also die Darmgesundheit wieder auf ein gewisses Level zu bringen, wo verschiedene Aspekte von Fasten über Ernährung, fermentierte Sachen, aber natürlich auch mit ein bisschen Präparaten, wo es dann um fermentierte Drinks geht, wo es um Darmbakterien geht, wo es um Ballaststoffe geht. Und wo es auch um einige Naturstoffe geht, um quasi den Darm, Leber und solche Sachen auch ein bisschen zu entgiften. Das ist schon auch ein sehr, sehr, sehr großes Thema, was man, glaube ich, in dem ganzen Bereich mit anschneiden kann, was ich auch einfach nochmal zum Erwähnen sehr, sehr wichtig finde.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Es gibt ganz verschiedene Bereiche, wo man dann wieder optimieren kann, aber Priorität würde ich auch auf die Darmgesundheit legen und wenn man da vielleicht auch so ein Kaskadenfermentiertes, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, hat und das noch zuführen möchte, dann ist es mit Sicherheit nicht verkehrt. Finde ich wichtig. Ich finde ein bisschen spannend auch diese ganze Forschung über Mittel, die die Glutathionproduktion eben dem Körper helfen, hochzuschrauben. Ne? Und reden wir ja von Sulforaphan, ne? Also diese Brokkoli-Extrakt quasi, also kann man schon mit Sprossen auch, sehr gut, genau, selber anzüchten, aber auch supplementieren. Dann gibt es da das NAC plus Glycin, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da gibt es auch Studien, dass es wirklich die Zellen gerade von älteren, vorbelasteten Menschen wieder ein Stück weit verjüngen kann. Muss man natürlich mal beobachten, aber sind auch keine Mittel mit einem hohen Nebenwirkungspotenzial. Deswegen auf jeden Fall spannend zu sehen. Und Moringa, darüber hört man gar nicht so oft. Das ist so ein Buschwerk irgendwie, was eben auch diesen Glutathionspiegel in der Zelle dann tatsächlich pushen kann. Und das hilft der Zelle eben, die freien Radikalen loszuwerden, den Zellstress wieder zu minimieren. Und das wäre auch so ein Bereich, wenn man so ein bisschen ernster mit dem Biohacking meint, dass man da auch ein bisschen hingucken kann. Ne?
Ja, voll Moringa, auch mega cooles Thema, bin ich das erste Mal. Ich habe viel Zeit auch schon in Afrika verbracht. Dann bin ich das erste Mal in Afrika drüber gestolpert. Wo das hier auch noch nicht so gut oder so viel Thema war, ist aber auch ein also die Naturapotheke hat wirklich ganz, 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 ganz viel zu bieten. Und da kann man viel rausholen, ja.
Ja. Ich sehe, wir könnten in viele Themen tiefer einsteigen. Deswegen werde ich mit Sicherheit nochmal irgendwann neu einladen, wenn dir das nichts ausmacht.
Sehr gerne.
Aber an dieser Stelle, glaube ich, ist es wunderbar rund geworden. Ich würde aber gerne noch, dass du so ein bisschen Leuten erzählst, wie du darauf gekommen bist, eben eine Supplement-Company aufzubauen, was dir dabei wichtig ist und ja, wo die Leute natürlich diese Company, die ich auch sehr empfehlen kann, wo man die finden kann.
Ja, gerne. Können wir gerne kurz noch drauf einsteigen. Mhm. Also, wie bin ich darauf gekommen oder wo komme ich her? Das ist so eine ganz spannende Frage. Da gab es zwei oder da gibt es zwei Komponenten. Das ist einmal die Unternehmertum-Komponente. Ich habe mich schon sehr, sehr früh zu Beginn meines Studiums selbstständig gemacht, habe verschiedene Sachen ausprobiert und war immer sehr interessiert, quasi was Eigenes zu schaffen und ein eigenes Unternehmen aufzubauen, selbstständig zu sein. Und es hat sich dann ergeben, dass ich meinen Mitgründer, den René, kennengelernt habe, weil ich auf der Suche war, weg von dieser Solo-Selbstständigkeit zusammen mit jemandem was zu machen. Und René hatte die Firma schon ein paar Monate davor gegründet gehabt und hatte quasi schon die Grundidee mit einem individuell produzierten Post-Workout-Shake. Also man fragt die Kunden sozusagen über einen Fragebogen, der auf 500 Studien basiert, war ab 12 Fragen zu ihnen, Alter, Gewicht und verschiedene Trainingssachen. Und darauf gibt es einen perfekt abgestimmten Post-Workout-Shake. Und es war dann wirklich so, dass wir eine Mitarbeiterin in einem Produktionsraum hatten, wo 30 bis 40 verschiedene Inhaltsstoffe waren. Und dann ist quasi der Zettel von uns gekommen und dann ist die rein mit der Waage und hat hier und hier und hier gepickt, dann ist es in eine Mischmaschine gekommen, dann wurde das versiegelt, Label drauf und wird quasi verschickt. Das waren mal unsere Anfänge. Und das hat sich halt dann einfach jetzt immer mehr quasi entwickelt und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wenn man wachsen will als Firma, muss man das auch irgendwie so aufbauen, dass es mehr massentauglich wird und haben dann eigentlich mit Sportnahrung angefangen, mehr zu machen und haben dann aber gemerkt, das Thema Gesundheit, wo auch meine Leidenschaft noch mehr ist als in der Sportnahrung, ist so ein spannendes Thema und so viele Menschen fragen uns, wo kann ich denn gutes Magnesium kaufen, weil es gibt irgendwie wenig Komplexprodukte, die gut sind und auf was muss ich denn achten? Und haben uns dann entschieden, da eben auch hochwertige Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, Superfoods und Naturstoffe zu machen. Und ja, haben inzwischen über 30 Produkte in sehr guter Qualität. Wir stellen alles in Deutschland her. Für uns ist so das Motto natürlich inspiriert, wissenschaftlich perfektioniert. Das heißt, wir schauen immer in der Natur als Vorbild und schauen aber dann auch, was sagt die Wissenschaft. Wir verzichten auf Süßungsmittel wie Sucralose, Azosulfam K. Wir nutzen nur Stevia oder nichts. Und natürliche Aromen und versuchen eben bei allen Produkten eine sehr, sehr gute Bioverfügbarkeit und gute Verträglichkeit für den Körper zu bringen. Das ist so auch aus der unternehmerischen Seite entstanden. Und meine Leidenschaft auch für das Thema, warum ich mich sehr früh mit dem Thema auch beschäftigt habe und wo auch mein Antrieb und Motivation herkommt, ist eigentlich ein ganz persönliches Krankheitsbild. Ich hatte als Kind stark Neurodermitis, was sich dann über einen guten Arzt in der Jugend sehr gut gelegt hat, auch ohne irgendwelche Kortisongeschichten, sondern sehr naturbelassen. Was aber dann in meinen Anfang 20ern nochmal wieder zurückgekommen ist. Und da bin ich klassisch zum Arzt gegangen, zu einem Hautarzt gegangen, der mir dann Kortison verschreiben wollte. Und da ich immer sehr skeptisch bin und mir Sachen anschaue und davor auch schon eine gute Grundahnung hatte, habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, das will ich nicht machen. Und wie kann ich das lösen? Und dann habe ich mir hier hinten, man sieht es nicht, hier hinten ist mein Bücherregal. Ich habe angefangen, mir Bücher zu kaufen, habe Videos geschaut auf YouTube. Zu dem Zeitpunkt war Podcast noch nicht so ein großes Thema. Aber ich habe einfach recherchiert und habe immer mehr rausgefunden und habe gemerkt, hey, hier gibt es doch was, das könnte man probieren und hier und was ist denn eigentlich dieses Omega-3 und Omega-6 und also was machen Entzündungen im Körper und wie können Entzündungen die Haut beeinflussen und was ist überhaupt Neurodermitis? Und dann kommst du halt vom Hundertsten ins Tausendste und es gibt so viele. Und da ist meine Begeisterung damit gewachsen. Und natürlich meine eigene Geschichte, mich irgendwo selber zu heilen und selber damit gut leben zu lernen. Und das war meine Motivation und das treibt mich auch heute immer noch an. Deswegen ist zum Beispiel, wie ich gerade vorhin gesagt habe, so dieses Darmthema ein richtiges Herzensprojekt für mich gerade, weil ich glaube, damit kann man Menschen wirklich sehr, 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 sehr gut helfen. Und ich habe viel ausprobiert, was es aktuell am Markt gibt. Ich habe ganz viele Sachen schon selber gemacht, weil ich immer einmal im Jahr eine Darmreinigung mache. Und bisher war wenig dabei, wo ich gesagt habe, das wäre wirklich gut. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, wir nehmen das mal selber in die Hand. Genau, aber so viel zur unternehmerischen Seite und aber eben auch dieser ganz persönlichen Motivation, die mich selbst auch begeistert.
Ja, total spannend. Also finde ich, kann ich sehr gut nachvollziehen den Ansatz. Ne? Es ist ja ganz oft, dass so gute Ideen, gute Firmen entstehen, weil die Leute einfach ein Produkt haben wollen, was es noch nicht gibt, so in der Form. Ne? Eben ein gutes Proteinpulver, was dann aber nicht vollgestopft mit diesen Süßungsmitteln ist, ne? die ich auch nicht auf täglicher Basis eben konsumieren will. Und so bin ich ja auch bei Brand letztendlich gelandet, indem ich Proteinpulver getestet habe, die alle nur mit Stevia gesüßt sind und eben eine gewisse Güte in den Inhaltsstoffen aufweisen Und dann bin ich bei Brandl irgendwie hängen geblieben. Da hat mir alles gefallen. Die Haptik, wie das aufzieht, auch die anderen Supplemente, die ihr so anbietet. Und dass ihr auch offen eben seid, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Thema Darmgesundheit, super wichtig. Und haben noch nicht so das gefunden, was wir selber gerne nehmen würden. Was können. Deswegen entwickeln wir das selber, forschungsbasiert und eben mit Labortestungen und Güte der Produkte, der Güte der Inhaltsstoffe eben, ne, dass die so eine hohe Rolle spielt. Das sind so die Kriterien, die ich auch immer ganz wichtig finde, wenn ich mir Supplemente eben in meinen Körper tue, dass die aus einer guten Quelle kommen letztendlich, ne, wie bei der Nahrung auch.
Voll.
Genau, deswegen, wenn dir nicht mehr der eine brennend heiße Punkt auf der Seele liegt, den du noch loswerden wollen würdest, da würde ich sagen, an dieser Stelle sind wir wunderbar rund. Wir haben ganz viele, viele tolle praktische Tipps mitgegeben. Wenn du dich bei Brandl umschaust und bestellen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Produktcode Berggesundheit klein und zusammengeschrieben verwenden. Da sparst du dann 10% bei deiner Bestellung. Und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen, schaut euch bei Brandl um, abonniert gerne den Podcast, liked das Ding und kommentiert, wenn euch vielleicht eine Frage gekommen ist oder ihr noch andere spannende Gäste vorschlagen wollt. Immer her damit, ich lese mir das alles durch. Und ja, ansonsten, Konstantin, vielen, vielen Dank für dein ganzes Know-how, dass du hier warst und dein Wissen geteilt hast. Und ich wünsche dir jetzt noch einen super produktiven Tag und eine schöne Restwoche.
Bias, danke für deine Zeit, schön, dass ich da sein durfte.
Danke dir, bis bald,
ciao. Mach's gut.
Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.